Also die machen das bilinguale Programm, was eigentlich so 50-50 ist. Also das heißt, montags zum Beispiel machen sie alles auf Englisch, dann am Dienstag ist es in Mandarin. Sie hat ihren letzten Project Showcase ganz auf Mandarin gemacht und ich saß nur als Mutter da, hab geklatscht und wusste gar nicht, was sie sagt und um was es geht.
Das Kind, über das die Mutter hier spricht, ist gerade mal 5 Jahre alt, ein Kita-Kind in Singapur. Singapur hat bei der letzten PISA-Studie mächtig abgeräumt, war Spitzenreiter in Mathe, Leseverstehen, aber auch in Kreativität. Und das hat einige überrascht, andere wiederum fühlten sich bestätigt, dass die Investition in ihren Nachwuchs sich hier offenbar bezahlt macht.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna, hallo. Lesen, Schreiben und ein bisschen Mathe, das steht in Singapur sowieso schon im Kindergarten auf dem Programm. Früh übt sich eben, aber wie früh? Jennifer Johnson ist unsere Korrespondentin in Singapur und wie Bildung in den ersten Lebensjahren dort geht und was Eltern machen, um das Potenzial des Nachwuchses maximal auszuschöpfen, das hat sie dort recherchiert.
Step by step, start with me.
Schritt für Schritt. Vielleicht zur Führungskraft von morgen? In Singapur wird Bildung großgeschrieben. Eltern wollen ihre Kinder bestmöglich aufs Leben vorbereiten.
No one can do everything, but everyone can do something.
Es könne nicht jeder alles, aber jeder könne etwas. Im Stadtstaat Singapur scheinen die Kinder auf jeden Fall ziemlich viel zu können. Das südostasiatische Land ist der aktuelle PISA-Sieger im weltweiten Vergleich. Und das nicht zum ersten Mal.
Good morning, boys and girls. Welcome.
Bildung ist das A und O. Und die beginnt in Singapur schon im Babyalter.
Say hello, everybody. Okay, so we're gonna start with those cards.
Baby Alan sitzt auf dem Schoß seiner Mutter Cindy. Zusammen nehmen sie an einem Kurs teil, der alle 5 Sinne von Baby Alan schulen soll. An einer von vielen privaten Einrichtungen zur Frühförderung. Es fliegen Luftballons durch die Luft, Seifenblasen, Konfetti. Die Kinder sollen sehen, fühlen, hören, riechen, schmecken. Alan war 6 Monate alt, als seine Mutter ihn zu dem Kurs angemeldet hat. Die Babys, die hier mitmachten, seien ein bisschen schlauer und ein bisschen weiter als andere Babys in ihrem Alter. Körperlich, geistig und emotional, sagt Kursleiterin Wendy Tan im Interview mit dem Sender Channel News Asia.
Wir haben festgestellt, dass die Babys, die dieses Programm durchlaufen haben, tatsächlich früher sprechen. Einige Babys drehen sich beispielsweise früher auf den Bauch. Wir haben Babys, die unseren Kurs besuchen, seit sie 5 Tage alt sind. Und diese Babys sind körperlich und emotional weiterentwickelt.
Emotionally as well.
Sei es nicht ein bisschen übertrieben, schon so früh mit der Förderung anzufangen? Kursleiterin Wendy Tan sagt nein.
To me, nothing is early because
für mich ist nichts so früh. Die ersten 3 Jahre sind die wichtigsten Jahre für ein Baby.
Alans Mutter Cindy Lim teilt diese Ansicht, wie viele Eltern in Singapur.
Ich kann sehen, dass er definitiv neugieriger ist und selbstbewusster.
Laut Kinderärzten stimuliere es auch schon die Sinne, wenn man mit seinem Baby in den Park geht oder an andere Orte mit vielen Eindrücken. Doch die Eltern wollen nichts dem Zufall überlassen, sondern ihre Babys ganz gezielt fördern. Cindy Lim geht mit ihrem Sohn noch zu einem weiteren Kurs.
Das ist, um seine rechte Gehirnhälfte zu trainieren.
In unglaublicher Geschwindigkeit werden hier Wörter vorgelesen, Bilder gezeigt, Geräusche erzeugt. Es prasselt ein auf alle Sinne für 60 Minuten. Was Erwachsene eher überwältigt, sei für die Babys genau richtig. Es fordere ihre rechte Gehirnhälfte heraus. Mit der könnten sie all diese Eindrücke verarbeiten, erklärt Kua Eng Liang, Gründer vom Hagaru Education Center.
Wenn du etwas in normaler Geschwindigkeit machst, nutzt das Baby nur die linke Seite seines Gehirns. Wenn du alles so schnell machst, schafft die linke Seite es nicht mehr allein. Dann aktiviert das Baby auch die rechte Gehirnhälfte.
Die ist auch zuständig für das fotografische Gedächtnis und Kreativität. Die Anbieter dieser Trainings versprechen daher, dass Babys später besser analytisch denken, ein stärkeres fotografisches Gedächtnis haben und sich besser konzentrieren können. Auch die Eltern in diesem Kurs berichten, sie würden Fortschritte sehen. Und Eltern von älteren Kindern, dass ihre Vorschulkinder tatsächlich ein fotografisches Gedächtnis entwickelt hätten.
Wenn sie in die Vorschule kommt, wird sie immer vorne sein.
Ich hoffe, dass sie ein besseres Erinnerungsvermögen entwickelt. Das wird ihr in ihrer akademischen Karriere später helfen.
Aber sind solche Kurse, die hunderte Euro kosten, wirklich notwendig? Die Ärztin Stacy Tay vom National University Hospital in Singapur sagt nein. Es gebe keine wissenschaftlichen Belege, dass dieses Training wirklich signifikante Vorteile für die Entwicklung des Kindes bringt. Es sei eher zu empfehlen, Babys und Kleinkinder früh mit unterschiedlichsten Aktivitäten herauszufordern, ihre Sinne zu schulen, mit ihnen zu spielen, zu sprechen, Musik zu hören, die Umwelt zu erkunden und die emotionale Bindung zu fördern. Trotzdem gibt es in Singapur eine Fülle an Kursen, um Kinder schon früh zu fördern. In Einkaufszentren gibt es ganze Etagen, in denen sich ein privater Anbieter mit seinen Schulungsräumen an den anderen reiht, eine Millionenindustrie. Dabei gibt es ein breites staatliches Angebot. Und die Singapurer Regierung will noch mehr in frühkindliche Bildung investieren. Wie Regierungschef Lawrence Wong vor kurzem in seiner Rede an die Nation erklärte.
One major focus is preschool.
Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Vorschule. Wir haben die Zahl der Vorschulplätze in den letzten 10 Jahren stark ausgebaut. Ich weiß, dass es in manchen Gegenden immer noch schwierig sein kann, einen Platz zu finden, vor allem in neuen Wohnsiedlungen. Wir werden weiter aufstocken und mehr Betreuungseinrichtungen aufmachen. Und wir werden die Gebühren erschwinglich halten. Unser Ziel ist es, dass die Kosten für die Ganztagsbetreuung im Kindergarten so erschwinglich sind wie die der Grundschule. Um dies zu erreichen, werden wir die Gebühren in den staatlich geförderten Vorschulen senken.
Die Kosten für Familien mit 2 Einkommen werden umgerechnet auf rund 200 Euro im Monat begrenzt, für eine Ganztagsbetreuung von morgens bis abends. Familien mit geringem Einkommen erhalten Zuschüsse. In der knapp 6 Millionen Einwohnermetropole Singapur gibt es 1.900 staatliche Kindergärten oder Preschools, wie sie hier genannt werden. Die Zahl der Ganztagsplätze wurde in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt, auf mehr als 200.000. Das soll auch Müttern ermöglichen, voll arbeiten gehen zu können. Auf dem Lehrplan der Kita lesen und schreiben, zahlen, aber auch die Welt entdecken, motorische Fähigkeiten, Kreativität sowie die soziale und emotionale Entwicklung. Mit Lesen, Schreiben und der ersten Fremdsprache legen Kinder in Singapur also nicht erst in der Schule los, sondern bereits in der Kita. Mehr als 90% der Singapurer Kinder zwischen 3 und 6 Jahren gehen in die Vorschule.
All parents want the best for their children. And in Singapore, all parents place great emphasis on education.
Alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und in Singapur legen alle Eltern großen Wert auf Bildung. Sie ist wirklich das wichtigste Geschenk, das wir unseren Kindern machen können. Wir haben ein solides Bildungssystem. Es gehört zu den besten der Welt. Aber es ist auch wettbewerbsorientiert und kann zu Angst, Druck und Stress führen. Deshalb ist es wichtig, sich auf die Ziele der Bildung zu besinnen. Es geht darum, die Freude am Lernen zu wecken und jedem Kind zu helfen, sein Potenzial voll auszuschöpfen. Um dies zu erreichen, müssen wir unsere Lehrer und Schulleiter unterstützen, die eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe haben. Sie müssen ihre Fächer so unterrichten, dass sie die Schüler ansprechen, ihnen Charakter und Werte vermitteln und ihnen breit angelegte Fähigkeiten vermitteln.
Ganz neu ist ein Pool aus Erziehern, die in Notfällen bei staatlichen Kitas einspringen. Etwa wenn eine Erzieherin oder ein Erzieher krank wird, auf eine Weiterbildung geht oder schwanger wird. Das soll den Lehrern Stress nehmen, den Betreuungsschlüssel erhalten und die Qualität der Betreuung sichern. Auf der Bühne in der privaten Kindertagesstätte Treehouse stehen ein Dutzend Kita-Kinder. Etwas schüchtern drehen sie sich hin und her, zeigen Eltern und Großeltern ihre einstudierte Choreografie. Diese private Kita legt den Schwerpunkt mehr auf Soft Skills statt auf das Akademische. Die 5-jährige Ellie läuft von der Bühne zu ihrer Mutter.
And it was really fun.
Das hat richtig Spaß gemacht. Ich liebe singen.
Doch in der Kita wird nicht nur getanzt und gesungen. Hier lerne sie alles, wie Ellie sagt.
I learn about everything.
Zum Beispiel, wie sie chinesische Schriftzeichen malt. Obwohl es die staatlichen Kitas gibt, wählen Eltern gerne private Bildungseinrichtungen mit besonderen Programmen und lassen sich das einiges kosten. Im Treehouse etwa zahlen Eltern nicht nur 200, sondern umgerechnet mehr als 2.000 Euro im Monat für die Ganztagsbetreuung. An der Wand im Flur hängen die unterschiedlichen Programme, die die Kita anbietet. Little CEO, Little Engineer, Little Entrepreneur. Schon die Kleinsten können sich als Geschäftsführer, Ingenieur oder Unternehmer ausprobieren.
I did my baking shop. Ich habe einen Backladen eröffnet,
erzählt Ellie stolz.
I baked cookies and cupcakes and also Marshmallow Baby Chino.
Die Kinder haben die Aufgabe, die Kekse erst zu backen und dann zu verkaufen. Sie dürfen sich auch Produkte ausdenken wie den Baby Chino und ein Marketingkonzept entwerfen.
So it made good business that day.
Yes.
So sollen sie auch den Wert von Geld kennenlernen und verstehen, was ihre Eltern beruflich machen. Mutter Marissa Läufke holt ihre Tochter Ellie und ihre Schwester aus der Kita ab.
If you want to actually stay play with your friends inside, just know that Mama is here and then you can come back here. Do you want to do that?
Ja. Hm?
Die Kinder laufen zu einem begrünten Indoor-Spielplatz. Von der Decke hängen grüne Kunstpflanzen. In einer Ecke steht ein Wohnwagen aus Holz. Dahinter eine Rutsche, die in einem Beet aus Bio-Holzpellets endet. Marissa kommt aus Indonesien, ihr Mann aus Deutschland. Die Eltern haben diese Kita für ihre Kinder gewählt, weil sie hier Englisch und Chinesisch lernen.
Also die machen das bilinguale Programm, was eigentlich so 50-50 ist. Also das heißt, montags zum Beispiel machen sie alles auf Englisch, dann am Dienstag ist es in Mandarin. Sie hat ihren letzten Project Showcase ganz auf Mandarin gemacht und ich saß nur als Mutter da, hab geklatscht und wusste gar nicht in dem Sinne, was sie sagt und um was es geht.
Sie und ihr Mann sehen es als Chance, dass ihr Kind Sprachen lernen kann, die sie selbst nicht sprechen. Auch Lesen, Schreiben, ein bisschen Mathe, das alles lernen Kinder in Singapur bereits in der Kita. Sowohl in privaten Einrichtungen wie hier, als auch in staatlichen Kitas.
Ellie ist jetzt 5 und kann eigentlich also ziemlich gut lesen einfach dafür. Und wenn wir uns mit Freunden in Deutschland oder vor allem auch zum Beispiel in der Schweiz unterhalten, da wird ja das Lesen erst eingeführt, wenn man in die Grundschule kommt. Und die sind einfach schon 1-2 Jahre in dem Sinne voraus.
Gleichzeitig soll das Lernen Spaß machen und spannend sein. Rechnen lernen die Kinder etwa, wenn sie das Mehl zum Backen abwiegen oder beim Verkaufen ihrer Kekse, wenn sie das Wechselgeld rausgeben müssen.
Und das halt auch in einem Alter, wo unser Brain, also unser Gehirn, das noch so viel besser aufnimmt als später.
Das Gehirn der Kinder sei wie ein Schwamm, sagt auch Sarah Taibali, deren Sohn auch in die Kita Treehouse geht. Sie selbst ist in Singapur aufgewachsen. Ihr Mann kommt aus Großbritannien. Die ersten Jahre ihres Sohnes bestimmten möglicherweise sein gesamtes Leben. Deshalb haben sie ihn hier angemeldet.
It's expensive.
Es ist teuer, ja. Es ist teuer. Aber Bildung ist etwas, in das wir investieren. Diese Jahre sind vielleicht die wichtigsten in seinem Leben. Wir sparen daher keinen Penny.
Die Welt sei heute so dynamisch, ihr Sohn solle bestens auf eine sich ständig verändernde Welt vorbereitet sein. Hier lerne er schon früh Führung zu übernehmen, aber auch im Team zu arbeiten, sich vor anderen auf die Bühne zu stellen oder Dinge zu erfinden wie ein kleiner Ingenieur. Angela Rose Castinedo zeigt auf einen Lehrplan, der an der Wand hängt. Sie ist Co-Geschäftsführerin im Treehouse.
Wir wollen einen Lehrplan, der relevant ist, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, der sich nicht nur aufs Akademische fokussiert, sondern auf Soft Skills, Fähigkeiten für die Zukunft, die Kinder unserer Meinung nach entwickeln sollten und die sie auch als Erwachsene anwenden können.
Etwa Durchhaltevermögen und Resilienz, erzählt Erzieherin Sheila Ng, die den Lehrplan verantwortet.
Dass die Kinder sich von Herausforderungen nicht aufhalten lassen, zum Beispiel wenn ihnen jemand Steine in den Weg legt.
Soft Skills wie Kommunikation und Führung blieben wichtig, auch wenn Technologien wie künstliche Intelligenz immer wichtiger werden.
Unserer Meinung nach wird sie das später abheben von anderen und ihnen in der Zukunft einen Vorteil verschaffen.
Mutter Sarah Taibali wünscht sich vor allem, dass ihr Sohn später glücklich wird, gesund ist, mental und körperlich. Daher findet die Ärztin es gut, dass ihr Sohn in der Kita auch etwas über Lebensmittel lernt.
Er ist jetzt 17 Monate alt. Er lernt, wie man kocht. Er lernt, wie Gemüse aussieht. Ich weiß aus Großbritannien, dass Kinder nur Pommes kennen, aber nicht, wie eine Kartoffel aussieht.
Singapur hat keine natürlichen Rohstoffe. Der kleine Inselstaat lebt vom geistigen Know-how seiner Bürgerinnen und Bürger. Das Bildungssystem war lange geprägt von Lernen, Leistung, Wettbewerb. Aber die Regierung betont immer stärker, dass dies nicht alles sei. Es komme immer mehr auf Soft Skills an. Das Bildungssystem ist im Wandel.
All parents want their children to have a good head start in life.
Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder einen guten Start ins Leben haben. Deshalb üben wir einen gewissen Druck auf sie aus, damit sie hart arbeiten und ihre eigenen Grenzen austesten. Aber zu viel Druck schadet mehr, als er nützt. Es kann die Freude am Lernen schon früh im Leben zunichte machen. Dies sind Widersprüche und Spannungen, denen alle Eltern begegnen. Sie können nicht allein durch die Politik gelöst werden. Wir müssen dies gemeinsam als Gesellschaft bewältigen.
Drill, Leistungsdruck und Wettbewerb haben ihre Spuren hinterlassen. Kinder und Jugendliche seien sich bewusst, dass sie beobachtet und bewertet werden, erklärt Professor John Wong, der an einer Studie über die mentale Gesundheit junger Menschen in Singapur beteiligt war.
Wir haben festgestellt, dass es ein hohes Level an Angst gab. Etwa 41% der Befragten haben berichtet, dass sie Angstsymptome hatten, die von klinischer Bedeutung waren. Und etwa 15%, also fast ein Fünftel, hatte depressive Symptome. Ich denke, das sind die beiden häufigsten emotionalen oder mentalen Probleme, die weltweit unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorkommen.
Aber Singapur wäre nicht Singapur, wenn es das nicht wüsste und schon unter Hochdruck an der Lösung des Problems arbeitet. Die Regierung ermuntert Lehrer, immer mehr auf spielerisches Lernen zu setzen. In Jahrgängen wird weniger verglichen, wer der oder die Beste ist. Singapurs Regierungschef Lawrence Wong hat sich die neue Herangehensweise vor Ort angeschaut.
Ich war vom Enthusiasmus und der Leidenschaft der Lehrer sehr angetan. Sie probieren neue Wege aus, um die Schüler zu motivieren und das Lernen interaktiver und sinnvoller zu gestalten. Unsere Schüler profitieren von diesem neuen Ansatz. Vor kurzem hat die OECD die Kreativität von 15-jährigen Schülern in 64 Ländern untersucht. Unsere Schüler haben sehr gut abgeschnitten. Einige waren von den Ergebnissen überrascht. Schließlich hatten wir noch nie den Ruf, kreativ zu sein. Prüfungen zu bestehen, ja, aber kreativ zu sein, nicht so sehr. Die Ergebnisse zeigen das Gegenteil und wir sollten sehr stolz auf unsere Schüler und unsere Lehrer sein.
Aber es komme auch auf die Eltern an, sagt Psychologe Meng. Da Eltern in Singapur häufig beide voll arbeiten und die Betreuung und Förderung auslagern, fehlte Eltern teils ein Gefühl für die emotionale und mentale Gesundheit ihrer Kinder.
So, I think early childhood is an important bedrock.
Ich denke, dass die Vorschule ein wichtiger Grundstein für die Entwicklung eines Kindes ist. Aber ich möchte betonen, dass es nicht darum geht, die soziale Rolle der Eltern und der Familie zu ersetzen und sie einfach an das Schulsystem abzugeben, was einige von uns Eltern tatsächlich gerne tun. Ganz bequem.
Die Kita Treehouse hat auch dafür eine Lösung gefunden. Hier können Eltern im Café oder Coworking Space in der Kita ihrer Arbeit nachgehen und zwischendrin immer mal wieder nach ihrem Kind schauen.
Jennifer Johnson über Bildung im Vorschulalter in Singapur, das bei der letzten PISA-Studie Spitzenreiter war. Innerhalb der EU sind es vor allem die Länder im Norden, die beim Thema Bildung im Vergleich besonders gut abschneiden. Estland ist da ganz weit vorne. Sophie Donges hat sich angeschaut, warum.
Matheunterricht in Estland an der Juri-Schule in der Nähe von Tallinn. Die Kinder, die hier zusammen lernen, sind weder auf einem Gymnasium noch auf einer Realschule. Denn in Estland lernen alle das Gleiche bis zur 9. Klasse. Solange gibt es eine sogenannte Einheitsschule, ähnlich einer deutschen Grundschule. Die Schülerinnen und Schüler werden nicht früh nach einem Leistungsniveau aufgeteilt. Das sei einer der wichtigsten Gründe für den Bildungserfolg, so die estnische PISA-Expertin Gunda Thiere.
Ich glaube, das ist ein Grund, dass wir 11. Klasse haben.
Wir achten bei unseren Kindern darauf, dass alle hinterherkommen. Diejenigen, die mehr Hilfe brauchen, profitieren von individueller Unterstützung. Dafür haben wir sogenannte Beratungszentren eingerichtet. Etwas Vergleichbares gibt es in Europa nicht. Zumindest habe ich noch nie davon gehört. Wir unterstützen die schwächeren Schüler. Diese individuelle Förderung Einzelner würde am Ende dazu führen, dass es weniger schwache Schülerinnen und Schüler gäbe, dafür eine starke Spitze derer mit sehr guten akademischen Leistungen, so die Expertin. Lernziele sind in Lehrplänen festgelegt, doch am Ende kann Lehrerin Carolina Remmet selbst entscheiden, wie sie ihren Unterricht gestaltet. Auch hier wieder angepasst an die Bedürfnisse der Klasse, erzählt sie. Natürlich müssen die Schülerinnen und Schüler gewisse Leistungen erbringen. Aber wie sie das machen, das entscheide ich. Ich habe zwar ein Lehrbuch und einen Plan, aber ich kann die Reihenfolge immer selbst bestimmen. Das Vertrauen in die einzelne Lehrkraft ist groß bei der Unterrichtsgestaltung, die Gehälter allerdings sehr niedrig in dem ohnehin wirtschaftlich schwachen Land. Lehrermangel ist auch hier ein Thema. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer an einer Schule unterrichten oder wie viele Schulen es in einer Gemeinde gibt, auch diese Fragen werden nicht im Ministerium beantwortet, sondern vor Ort entschieden. Christina Kallas, die derzeitige Bildungsministerin und Mitglied der Liberalen Partei, will bei Bildungsfragen gar nicht nur über die Schulen sprechen. Bereits im Kindergarten würden die wichtigsten Grundvoraussetzungen geschaffen. Die Vorbereitung der Kinder auf das Lernen und auf das Bildungssystem ist bereits Teil der frühkindlichen Bildung. 3/4 unserer Zweijährigen gehen in die Vorschule. Das ist ein Kindergarten, den wir als Bildungseinrichtung begreifen, mit Lehrplan und Qualifikationsanforderungen für Pädagogen. Doch am Ende hat auch hier die Pandemie ihre Spuren hinterlassen im vorbildlichen Estland. Die Inflation lag teilweise bei knapp 20%, und das habe natürlich Auswirkungen bei den Familien, so die PISA-Expertin Gunda Thiere. Es braucht ein ganzes Dorf, damit ein Kind gut gedeiht. Dieses Sprichwort gilt auch heute. Die Schule kann nicht alle Aufgaben einer Familie übernehmen. Im Normalfall werden familiäre Werte und andere Dinge zu Hause vermittelt. Die ganze Gesellschaft muss mithelfen. Es gibt Studien dazu, dass ein wichtiger Bestandteil für Bildung das gemeinsame Abendessen zu Hause ist. Einen Vorteil hatte Estland während der Pandemie allerdings. Die weit vorangeschrittene Digitalisierung im Bildungswesen hat dazu geführt, dass der Umstieg auf Homeschooling ziemlich geräuschlos ablief.
Was das Rezept für Estlands Erfolge in Sachen Bildung ist, von Sophie Donges war das, unserer Korrespondentin für das Baltikum. Ja, und in der nächsten Folge geht's bei uns um den Bauboom in Ghanas Hauptstadt Accra. Die wächst in enormer Geschwindigkeit, wie viele afrikanische Megacities. Zu welchem Preis aber, das hört ihr hier in der Weltzeit. Ich bin Katrin Materna, macht's gut.